Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Freikirche in Stelle. Zur Information der aktuellen Predigt ging das Lied Man in the Mirror von Michael Jackson voraus. Aber nun alles Gute und ein paar bereichernde Gedanken mit dieser Predigt. Gottes Segen. So, herzlich willkommen zurück. Der Man in the Mirror, extra mit Übersetzung dabei. Also man kann Popmusik sicherlich öfter vorwerfen, oberflächlich zu sein. Dieses Lied finde ich allerdings ganz und gar nicht oberflächlich. Jetzt kann man Michael Jackson mögen oder auch nicht. Aber was er in diesem Lied ja verstanden hat, ist, dass Veränderung nicht damit anfängt, dass man auf die anderen zeigt und sagt, man müsste mal oder die müssten mal oder die Gesellschaft oder die Politiker oder sonst was, sondern Veränderung im Kleinen und auch im Großen fängt damit an, dass man für sich entscheidet, ich bin hier betroffen, ich mache einen Unterschied. Und das ist eine Botschaft, die uns jetzt durch diese Andacht begleiten wird. Speaking of oberflächlich beziehungsweise Oberflächlichkeit, mir ist aufgefallen, dass es so eine Inflation hübsch gestalteter Bibelverse gibt. Auch hier ein kleines Beispiel, ganz aktuell, von unserer Jahreslosung. Also, sowas meine ich. Ja, kennen wahrscheinlich die meisten. In den älteren Semestern findet man das eher auf Kalenderblättern und in den jüngeren Semestern da tatsächlich in den sozialen Medien. Kann man so rumschicken. Toller Bibelvers, finde ich super. Ich starte gerade ermutigend in meinen Tag. In so eine Richtung geht das dann. Ich finde, diese Bibelverschen haben ein bisschen ein Problem. Ja, das sage ich jetzt als Pastor und Theologe. Und zwar haben die das Problem, dass das so Momentaufnahmen sind und man ehrlich sein muss, das bleibt relativ oberflächlich. Also wenn man versucht, seinen ganzen Glauben auf diese Kalenderblättchen-Theologie aufzubauen, dann wird man in Schwierigkeiten geraten oder ein bisschen verzerrtes Bild vom Christsein bekommen. Denn das sind ja meistens Verse, die irgendwie ermutigend sein sollen, das ist auch gut, oder die einen irgendwie voranbringen sollen. Nicht-Christen haben an dieser Stelle Kalenderblättchen mit Tipps so von Konfuzius oder Aristoteles. Manches davon hört sich ganz ähnlich an, aber das gibt's auch. Oder auch bei mir auf Facebook habe ich immer wieder so weise Sprüche von Mahatma Gandhi oder sonst welchen weisen Männern und Frauen dieser Welt. Und ich finde aber, in solche Richtungen gehen auch manchmal Bibelverse. Das also mal als kleiner Opener dafür, warum ich jetzt nochmal eine Andacht zur Jahreslosung halte, die ja gerade die Runde macht auf diversen Lesezeichen und sonst was. Aber ich werde euch jetzt mal den gesamten Textzusammenhang vorlesen, wo das steht, nämlich in Lukas 6, 17 bis 49. Und ich werde das auch jetzt mal hier so versuchen, dass ihr mitlesen könnt, dann kann man vielleicht besser folgen bei so einem langen Text. Und zwar hier. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das jetzt alle sehen könnt. Ansonsten schreibt mir das im Chat, dann habe ich eine Rückmeldung, die ich sofort hier bekomme. Oder macht kurz euer Mikro an. Also, ich lese, angefangen mit Lukas 17. Dann stieg Jesus mit ihnen den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyros und Sidon um ihn versammelte. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von bösen Geistern Geplagten fanden Heilung. Jeder versuchte, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Jesus blickte seine Jünger an und sagte: Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Leute von euch reden, genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halte ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie er es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, ja, verdient ihr denn dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte, und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem dergleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Das ist die sogenannte Feldrede bei Lukas. Einige werden vielleicht die Bergpredigt kennen im Matthäusevangelium 5 bis 7. Das ist der Paralleltext zu dieser Stelle. Und ich finde die sehr, sehr herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Jahreslosung mal in ihrem großen Zusammenhang seht und wenn ihr mal seht, was für Anliegen und Motivationen Jesus da verfolgt hat, uns Barmherzigkeit aufzutragen. Ich finde das deshalb so herausfordernd, weil dieser ganze Text im Grunde so ein Impetus, würde man sagen, also so eine Grundhaltung hat in allem, was das da fordert. Und zwar braucht es das Loslassen jeglichen Selbsterhaltungstriebs. Ja, also sich schlagen lassen und dann nochmal das Gesicht drehen, das möglicherweise tatsächlich physisch gemeint, aber auch darüber hinaus auf übertragener Ebene. Es braucht das Loslassen eines Selbstversorgungstriebs. Ja, also dieses alles, die Gedanken, ich muss mich mal drum kümmern, dass ich genug habe und so weiter. Ich muss meine Sachen zusammenhalten und so. Es hat hier überhaupt keinen Platz. Und Jesus hört sich auch nicht so an, als hätte der da großes Verständnis dafür, dass Menschen auf diese Forderungen reagieren mit einem so, ja, aber. Ja? Also hier geht es um eine radikale Abkehr vom Ego, von unserem eigenen Bedürfnissen und so weiter. Und diese Abkehr von unserem Ego in diesem Text ist so groß, dass wir die wohl als irrational bezeichnen müssen. Also irgendwie ist das Ganze so abgehoben, krass, was da gefordert wird, dass es schwer fällt, dem zu folgen und das in wirklich letzter Konsequenz anzunehmen. Ich glaube, es gibt vier Arten, auf diesen Text und ähnliche Texte in der Bibel zu reagieren. Ja, die erste Art, die nenne ich mal die Vermeidung. Also, dass man den Text irgendwie nicht so persönlich nimmt. Jeder würde sie bejahen, ja, das steht in der Bibel und Jesus war so unterwegs, aber irgendwie, ja, lass mal die Kirche im Dorf, so ungefähr. Also den Text nicht auf sich zu beziehen, dass das ganz in echt und Realität eine Forderung an dich und an mich ist, dass man das dem aus dem Weg geht, daher vermeidend. Und es gibt ja eine Menge anderer Bibeltexte, die sind nicht so herausfordernd und die sind ermutigender und das ist doch irgendwie alles, da kann ich mehr mit anfangen. Da gibt es auch eine Menge so hübsch gestalteter Kalenderblätter zu, dann nehme ich doch lieber die als diese Herausforderung hier. Die zweite Art, mit diesem Text umzugehen, die nenne ich mal die abgeklärte Art. Also, dass man so ganz verständnisvoll sagt, das ist wunderbar gemeint und auch große Lyrik, ja, ist ein Text der Weltliteratur, aber der ist ja insgesamt unrealistisch. Also der kann ja gar nicht meinen, was der da wörtlich fordert. Da muss irgendwas anderes damit gemeint sein hinter diesem Text. Also der ist nicht ernst gemeint und wir müssen so nach einer übertragenen Ebene suchen, so zum Beispiel eine grundsätzliche Haltung zum Leben anderen gegenüber. Also so eine kleine Relativierung. Da sind auch diejenigen, die Kant gerne mögen. Wir sollen uns da innerlich bemühen. So, und was da rauskommt, das steht auf einem anderen Blatt. Also das ist ein zweiter Weg, damit umzugehen. Der hat eine Gefahr, die sage ich schon hier. Also es ist verständlich, ich finde das gar nicht verwerflich. Kommt ja im Text sogar vor, richtet nicht zu schnell, richtet nicht. Verständliche Motivation, das so zu sehen. Gefahr ist, das hat dann keine Auswirkung im schlimmsten Fall. Das ist beim ersten Jahr auch so. Dann macht das gar keinen Unterschied, ob man diesen Text kennt oder nicht. Die dritte Art und Weise, damit umzugehen, die nenne ich mal bemüht. Ja, das klingt schon so mühsam und das meine ich auch damit. Also, das ist, was Jesus von mir will, also will ich das tun. Das ist, finde ich, klasse, so heranzugehen. Es hat auch eine Gefahr. Und zwar hat das die Gefahr, sich zu verausgaben daran und letztendlich zu scheitern und zu resignieren. Ich bin mir nicht sicher, wie ihr unsere gesellschaftliche Situation erlebt. Und damit meine ich jetzt gar nicht Corona, sondern insgesamt gibt es so einen Trend der Selbstoptimierung. Also man kann unheimlich viel lernen. Du kannst dir eine Fitness-App aufs Handy ziehen, die dich pusht, dann jeden Morgen deine Kniebeugen zu machen oder laufen zu gehen oder sonst was. Also so, es gibt für alles Apps und es gibt darüber hinaus eine grundsätzliche Haltung, dass man das Beste aus seinem Leben herausholen muss und dass es eine Menge zu tun gibt und eine Menge zu optimieren an einem selbst. Und dieser Trend, meiner Wahrnehmung nach, macht er die Menschen fertig. Weil da dahinter steht, ich bin nur etwas, wenn ich mich in aller Fülle selbst optimiert bekomme. Sehr disziplinierte Menschen sind da im Vorteil. Und ich sag mal, normale Menschen unter uns, die scheitern an den Grundsätzen. Ich würde vielleicht sogar mich aus dem Fenster lehnen und sagen, an dieser krassen Selbstoptimierungsanspruch, da kann man nur scheitern. Und ich glaube, etwas Ähnliches ist hier möglich an diesem Text. Und das führt in den Frust. Und im schlimmsten Fall wird dann das ganze Christsein, das christliche Leben, der Glauben, nur erlebt als Scheitern an Gottes Maßstäben. Ja, ich nenne das dann immer, da kommt dann raus eine kleine Würmchentheologie. Ach, ich bin so nichtsnutzig und ich bin so furchtbar in deinen Augen, Gott, und ach, was wäre ich ohne deine Gnade? Ich kann ja gar nichts. Hand aufs Herz, ich glaube, das ist kein fördernder Lebensstil. Es ist auch kein geistlich fördernder Lebensstil, das vor Augen zu haben, wenn man den Glauben vor Augen hat. Dritte Art. Jetzt kommt der vierte Weg und Halleluja, man kann diesen Text nicht nur falsch verstehen oder falsch anwenden. Und zwar, das ist mein konstruktivster Vorschlag zum Umgang mit diesen Texten. Das ist eine staunende Annahme in tiefer Verbundenheit mit Gott. Eine staunende Annahme in tiefer Verbundenheit mit Gott. Und inhaltlich stelle ich da zum Beispiel mal die Seligpreisungen voran. Boah, was für ein Evangelium. Die Verhältnisse sind nicht betoniert in alle Ewigkeit, sondern Arme werden reich sein und Einsame, die werden in Gemeinschaft feiern. Ja, das ist Ausblick auf Reich Gottes. Dieser ganze Text, sowohl die Bergpredigt wie auch jetzt hier Lukas, die Feldrede, die drehen sich um das Reich Gottes. Jesus malt etwas den Menschen vor Augen, wie es sein wird, wenn das Königreich Gottes in all seiner Fülle da ist, unter den Menschen. Das ist nichts, das irgendwie von außen nur ohne uns kommt und so weiter, sondern es macht was mit denen, die Teil sind dieser Herrschaft Gottes, und es ist was ganz Gutes. Also dieses Staunen über Reich Gottes, was da auf uns zukommt. Das zweite ist in tiefer Verbundenheit mit Gott. Die Wege, die ich vorher aufgezeigt habe, die sehen nur den Inhalt dieses Textes, dieses Bibeltextes, die sehen aber Gott selbst nicht und eine Glaubensbeziehung da drin. Und deshalb gibt es die ganz große Gefahr, das wird gesetzlich, grundsätzlich. Also die zum Beispiel, die sagen, da ist der Maßstab, dem gilt es zu folgen. Das hat ja nichts mit einer Vertrauensbeziehung mit Gott zu tun, sondern das ist einfach schwarz auf weiß, okay, ihr müsst eure Feinde vergeben, ihr müsst barmherzig sein, ihr dürft nicht richten und so weiter. Und wehe, wehe euch Reichen und wehe all den anderen und so weiter. Das ist den Text aufnehmen auf eine gesetzliche Art und Weise. Das hilft aber den Menschen nicht weiter. Den Text aufnehmen auf einer Beziehungsebene, zu sagen, wow, Gott, das, was du mir hier zeigst, da, wo du mich mit hineinnehmen willst, das ist ja unglaublich. Das traue ich mir gar nicht selber zu. Und genau deshalb ist, glaube ich, die Verbundenheit zu Jesus so wichtig in der Aufnahme dieser Texte. Also eine Antwort als, Jesus, ich will mir das sagen lassen. Ich schaue mal da in mein Leben hinein, was zeigt denn Resonanz, wo kann ich denn noch was lernen, und das will ich machen und ich gehe diesen Weg mit dir, und wenn ich scheitere, dann ist das gar nicht schlimm. Ich habe mal gelesen, dass wir Deutschen, wir sind das Volk auf der Welt mit der größten Angst vor Scheitern. überhaupt. Und das macht im Vorhinein, sorgt das dafür, dass wir Dinge gar nicht erst ausprobieren. Also das ist natürlich eine böse Verallgemeinerung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Dass man im Vorhinein schon denkt, das hat alles gar keinen Zweck, das ist ja nicht machbar. Und in einer Vertrauensbeziehung zu Jesus zu leben, das löst diese Spannung ein Stück weit auf. Zu sagen, es geht hier gar nicht um Scheitern oder Erfüllung. Es geht hier darum, mit Jesus unterwegs zu sein, Teil des Reiches Gottes zu werden. Und eins nehmen, glaube ich, alle die raus, die entweder den Text einfach vermeiden oder den relativieren oder auf der anderen Seite den Text gesetzlich erfüllen wollen. Das ist nämlich ein Leben in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Also, wenn wir das mal ernst nehmen, dass Gott seinen Geist sendet, zu jedem von euch hier und zu jedem Menschen, der sich für ihn öffnet, dann heißt das ja, Gott in uns. Gott handelt in unserem Herzen, in unseren Taten, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen. Gott selber ist da am Werk. Und so wie wir durch die Menschheitsgeschichte, wie sie da in der Bibel beschrieben ist, sehen, und da entwickelt sich was und da bricht Reich Gottes an, so können wir ja dann auch glauben, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann entwickelt sich was. Dann bricht Reich Gottes an. Und unsere Feinde zu lieben, das passiert dann. Und es ist gar nicht nur unser Werk, sondern es ist Gott in uns, der handelt und auf den wir vertrauen. Ich finde das spannend, diese herausfordernden Texte zu lesen, zu verstehen, sie auch in ihrem großen Zusammenhang zu sehen. Jesus endet damit ja, diese Texte sich zu Herzen zu nehmen, zu handeln danach, die wirklich tief in das eigene Leben zu gründen. Das sind die Menschen, die ihr Haus auf ein festes Fundament bauen. Das sind die Menschen, wo der Glauben eine Kraft entwickelt, der Stürmen standhält. Ich glaube auch, dass diese Texte haben eine Riesenstrahlkraft. Mahatma Gandhi zum Beispiel hat zu eben diesem Text in Lukas 6 gesagt, er glaubt, wenn jeder auf der Welt sich wirklich so verhalten würde und könnte, dann würden wir das Heil Gottes im Jetzt und Hier erleben. Ich weiß offen gestanden gar nicht, wie Mahatma Gandhi zu Gott steht. Der ist ja da sehr offen unterwegs, glaube ich. Aber diesen Satz, den glaube ich auch. Und da sage ich doch, ja Gott, ich will Teil dieser Bewegung sein. Ich will Teil dessen sein, des in die Welt hineinbrechenden Reich Gottes mitten unter uns. Jetzt ist das alles so ein bisschen theoretisch und theologisch. Nehmt euch davon mit, was euch bewegt. Ich will aber trotzdem noch ein ganz praktisches Beispiel anführen. Und zwar, da geht es ja direkt nach der Jahreslosung drum, richtet nicht. Richtet nicht. Herausfordernde Aufforderung, nicht zu richten, nicht zu urteilen, übersetzen andere. Weil man kann ja sofort reagieren mit, nein, das sollen wir nicht, weil wir sind ja Christen und hat Jesus gesagt, aber es kann ja auch nicht sein, dass dann alles erlaubt ist. Aber, ja, wo kommen wir denn dahin, wenn man nicht mehr beurteilen darf, wenn jemand was falsch macht? Aber, ja, dann ist ja anything goes und antiautoritäre Erziehung und dieser ganze linke Kram und sowas ist ja dann wildes Gewächs hier. Aber dann darf ja niemand mehr niemanden ins Leben sprechen. Also viele Einwände kann man da entgegenhalten. Ich finde tatsächlich, es ist eine eigene Predigt wert, diesen einen Vers mal dem auf den Grund zu gehen. Was kann das heißen? Ich glaube natürlich, da kann und soll und sollen wir uns einander ins Leben sprechen. Natürlich ist hiermit nicht gemeint die Forderung im Grunde genommen der völligen Beziehungslosigkeit. Jeder soll sein Ding machen und keiner soll irgendwas dazu sagen. Aber ich sag mal so, die Mehrheit, die ich kennengelernt habe mit diesen Einwänden, was das alles nicht bedeuten kann, die Mehrheit, die ich da kennengelernt habe, die haben gar nicht erst versucht, das mal in ihr Leben zu integrieren und Menschen nicht zu richten. Mein persönlicher Kurzentwurf dazu ist, Menschen grundsätzlich mit liebevollen Augen anzusehen, unabhängig von ihrem Handeln. Menschen, die, was weiß ich was, im Gefängnis sitzen, grundsätzlich mit liebevollen Augen anzublicken. Menschen, die Probleme haben mit Sucht, Alkoholismus oder Zigaretten für manche auch oder selbst Drogen und so weiter. Ich glaube, es ist schon gefährlich, dass wir Christen uns auf so eine moralische Überposition erheben und aufzählen, was alles gar nicht geht. Das Gleiche gilt, Gericht zu sprechen über Beziehungssituationen, wenn da in der Biografie von jemandem viele Beziehungen anfangen und wieder in die Brüche gehen, vielleicht teilweise auch mit Kindern. Ja, schaut diese Menschen mit liebevollen Augen an. Grundsätzlich, grundsätzlich. Ich glaube, diese Haltung, die sich ganz konkret, da könnt ihr alle das jetzt kommende Woche ausprobieren. Im Blick auf eure Nachbarn, gut, jetzt sieht man gerade nicht viele Menschen, aber ich sag mal auch im Blick auf das Große und Ganze, also sagen wir mal so, jetzt treffen wir gerade nicht viele Menschen, aber wir sehen Politiker in den Nachrichten. Ja, schaut ihr die mit liebevollen Augen an oder reduziert ihr die auf ihre Positionen, die ihr vielleicht ganz anders seht? Ja? Also es gibt ja da eine Spanne. Jeder findet Politiker, die er nicht mag. Keine Frage. Jeder findet Menschen, wo er grundsätzlich anderer Meinung ist. Schaut ihr die mit liebevollen Augen an? Betet ihr für die? Betet für eure Feinde, steht da ja sogar. Segnet sie. Probiert das mal aus. Probiert das aus, nicht als Gesetz. Probiert das aus, nicht als Selbstoptimierungswahn. Sondern wenn ihr irgendwo anfangen wollt, und das wäre mein Anliegen, fangt irgendwo an. Geht nicht jetzt aus dieser Andacht raus und sagt, okay, wieder eine fromme Andacht gehört, super, nächste Woche gibt es irgendwas anderes, sondern fangt mal mit sowas an. Und dann fangt damit an zu sagen, okay, Jesus, eins habe ich heute verstanden, das ist so krass, wie du Reich Gottes verstehst, dazu muss ich ganz nah an dir dran sein. Und das will ich. Also starte ich mal den Tag mit Gebet und vielleicht ihr Ehepaare setzt euch zusammen und betet zusammen und ihr Singles ruft jemand an und betet zum Tagesstart oder zum Tagesschluss oder sonst was. Und dann geht ihr durch den Tag, so gut das halt geht, immer wieder betend und mit offenen Augen für Menschen und mit liebevollen Augen für Menschen um euch herum. Ich glaube darin, da liegt ganz viel. Und ich glaube, den Glauben so auszuleben, ist an sich schon eine Befreiung von seinem eigenen Ego. Der südafrikanische Theologe David Bosch, der hat die Aussagen aus diesem Text mal ganz toll zusammengefasst, wenn es so um das große Ganze des Christseins geht. Und er meinte damit, mit allem, wie wir sind, wie wir handeln, wie wir reden und wie wir mit Menschen umgehen, verkündigen wir den Glauben nicht als Richter, auch nicht als Anwälte, also die etwas verteidigen müssen, sondern als Zeugen. Nicht als Soldaten, die damit etwas bekämpfen, sondern als Boten des Friedens. Auch nicht als aggressive Verkäufer, sondern als Gesandte des dienenden Herrn. Jesus selbst hat vorgelebt, was es heißt, Teil des Reich Gottes zu sein. Und er hat das vorgelebt, nicht damit wir nur staunend und applaudierend über sein gutes Beispiel unseren Gottesdienst leben, sondern er hat das vorgelebt, damit wir staunend und dann selbst ergriffen sind und mit hineingenommen sind in so ein Reich Gottes Lebensstil, Reich Gottes Ethik. Wie sollen wir leben? Ja, so. Ich wünsche uns allen, mich inbegriffen, dass wir davon etwas mitnehmen, dass das uns verändert, dass das uns ein herausfordernder Anstoß ist. Wenn ihr was Praktisches gleich nach dieser Andacht machen wollt, dann schreibt euch mal dazu ein paar Gedanken auf. Was ist mir heute wichtig geworden? Und danach schreibt ihr auf, okay, in der nächsten Woche, was habe ich damit vor? Und dann betet ihr darüber und nehmt das mit in eure Gottesbeziehung. Amen ist so abschließend. Deshalb sage ich nicht Amen. Ich würde viel lieber so nächste Woche dazu Amen sagen, wenn ihr alle darauf reagiert habt. Und dann können wir gemeinsam dazu Amen sagen. Ich wünsche uns allen bei diesen Herausforderungen des christlichen Lebens Gottes Segen und sein ganz nahes mit dabei sein.